Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphins Drive. Ja, und am Anfang bin ich ja nicht alleine, aber ich bin der einzige Dolphins-Podcaster, der gerade hier ist. Denn der Danny ist noch auf der Arbeit und wird im Laufe der Aufnahme, ich glaube sogar relativ am Anfang, dazustoßen. Aber es ist eine schöne Woche, denn es ist Game-Woche. Endlich geht die NFL-Saison wieder los. Und wie ihr das von uns gewohnt seid, haben wir dementsprechend einen Gast da. Und unsere Stammzuhörer dürften ihn zumindest schon kennen oder gehört haben. Ich darf ganz herzlich Malte begrüßen.
Moin, Micho, schön mal wieder bei euch zu sein. Ich glaube, das dritte Mal, dass ich mich einfach freue, dass ich bei euch bin. Ihr habt mir ja damals, sage ich mal, durch eure freundliche Art ja die Inspiration gegeben, selber einen Podcast zu starten. Von daher, das habt ihr verbrochen.
Wow, ich werde jetzt ganz rot. Zum Glück ist es kein Videopodcast. Zum Glück nehmen wir nicht per Video auf. Sonst würde man das wirklich gerade sehen. Ich muss gucken, ob ich es noch hinbekomme. Germaniopolis?
Ja, sehr gut. Lassen wir jetzt so.
Okay, red weiter. Stell dich doch mal vor für diejenigen, die die letzten beiden Male nicht gehört haben, wie du dich vorgestellt hast.
Ja, ich bin Malte, ich bin Podcaster bei For the Shoe im dem bislang, glaube ich, einzigen deutschen Indianapolis Colts Podcast. Wir waren ganz lange in der deutschen Vereinigung der Germanapolis Blue Nation, aber mittlerweile sind wir übergegangen in eine europäische Vereinigung, die das alles so ein bisschen deckelt und versucht auch generell guten Kontakt zu den Colts herzustellen. Das ist die Blue Crew Europe, die quasi alle europäischen Colts-Fanclubs so ein bisschen unter einer, ja, Decke führt, würde ich jetzt mal einfach sagen, und dann versucht uns auch alle zu vereinen und gemeinsame Aktionen hinzukriegen. Ja, das ist quasi unsere Fanclub-Struktur. Den Podcast gibt es seit, glaube ich, 2018 oder 2019. Wie gesagt, ist zum Teil oder zu einem großen Teil auch euer Verdienst und ja, wir freuen uns auf die Zukunft, auch wenn es bei den Colts gerade nicht so rosig aussieht.
Ich freue mich gerade, dass ich das mit den Germanapolis halbwegs hinbekommen habe. Denn normalerweise gelte ich ja als derjenige, der mit Namen so seine Probleme hat. Gut, damit kokettiere ich natürlich auch ein bisschen. Aber du hast es jetzt gerade eben schon gesagt, im Moment sieht es nicht ganz so rosig bei euch aus. Dann würde ich dich doch direkt mal bitten, guck doch mal, nimm uns mal mit durch den Draft und durch die Offseason. Wie ist es da den Colts so ergangen bisher?
Ich muss ja sagen, dass diese Offseason so ein bisschen die letzte Patrone war, die Chris Ballard als GM der Indianapolis Colts hatte. Man kann ja so ein bisschen sagen, unser Owner Jim Irsay ist ja verstorben. Der hat seine letzte Entscheidung, glaube ich, nach Ende der letzten Saison war, Chris Ballard und Shane Steichen, unser Head Coach, dürfen noch weitermachen. Und seine Töchter wollten, glaube ich, diese letzte Entscheidung ihres Dads nicht pulverisieren und haben deswegen gesagt, gut, wir geben denen diese letzte Patrone und dann gucken wir mal. Man merkt auch, dass Chris Ballard die Offseason, zumindest was die Free Agency angeht, ein bisschen anders angegangen ist. Denn er hat zum allerersten Mal, seitdem er GM der Indianapolis Colts ist, große Namen gesigned. Nämlich Charvarius Ward als Cornerback, Cam Bynum als Safety. Eigentlich kann man sagen, er hat unser Backfield innerhalb kürzester Zeit von einem der schwächsten zu einem der stärksten verwandelt durch diese Signings. Und jetzt gibt es bei den Colts leider andere Probleme, weil wir umgestellt haben, weil wir quasi wohlgediente und altgediente Veteranen entlassen haben, den Vertrag nicht verlängert haben von unserer O-Line und jetzt auf die Jugend setzen, was eigentlich ein ganz guter Weg ist und ja, vielleicht auch alternativlos, aber in den Preseason-Spielen hat sich schon gezeigt, unsere O-Line könnte in dieser Saison ein Problem werden. Und damit ist natürlich auch die Frage, wie kommen die Quarterbacks damit zurecht, die ja auch ein sehr großes Fragezeichen bei uns sind. Nachdem man sich für Daniel Jones entschieden hat, ist die komplette Fanbase baden gegangen, so nach dem Motto. Die sind alle ein bisschen freigedreht. Aber generell haben wir uns jetzt wieder fokussiert und haben gesagt, gut, die Entscheidung steht, wir bluten weiter blau und hoffen einfach, dass das Beste dabei rumkommt. Wobei ich es halt so sehe, dass ich sage, wenn man Anthony Richardson schon aufgibt, und ich sehe fast keinen anderen Weg, wie man ihn jetzt in dieser Situation nicht aufgegeben hat, außer wenn Daniel Jones sich nach einem Snap gegen euch automatisch, weiß ich nicht, das Bein bricht und raus ist und dann muss Anthony doch wieder ran. Dann frage ich mich so ein bisschen, in welche Richtung es gehen soll. Deswegen sagt mein Fanherz ein bisschen, dass ich so ein bisschen darauf hoffe, dass diese Saison katastrophal wird, damit wir dann in der nächsten Saison neu aufbauen können. Ich weiß nicht, ob ihr damit so ein bisschen relaten könnt, aber es ist mir lieber, dass ich eine Saison richtig schlecht aussehe, um dann wieder und auf einem guten Kern durch den Draft aufbauen zu können, als halt wirklich... Weiß ich nicht. Also mir geht bei uns dieses dauerhafte Mediocre-Sein so richtig auf die Nerven. Weil wenn du dir die letzten Saisons der Indianapolis Colts anguckst, die waren gefühlt immer 8-9, 8-8-1, 9-8, immer sowas. Das bringt dich halt nirgendwo hin. Damit tust du keinem weh. Du bist in manchen Spielen vielleicht kurzfristig mal ein bisschen unangenehm. Aber es ist halt nicht so, dass du da eine dauerhafte Entwicklung siehst. Die fehlt mir und deswegen sage ich, gut, ich bin bereit, ein Jahr richtig zu leiden, um dann vielleicht im Draft und in der neuen kommenden Free Agency vielleicht dann mit neuem GM und neuem Head Coach neu angreifen zu können.
Ja, uns wurde dann, als wir sowas Ähnliches gesagt haben, wurde uns damals gesagt, wir würden tanken. Das ist dementsprechend nicht der Fall. Aber nochmal kurz zurück zum Draft. Ihr habt an Nummer 14 overall Tyler Warren, Tight End von Penn State, verpflichtet. Wird der bei euch starten? Was erwartet ihr von ihm? Und vor allen Dingen, wie hatte sich das in der Offseason so ergeben für euch? Ich meine, klar, Preseason ist Preseason. Da gibt es, manche Spieler kriegen einen Hype und dies und jenes. Trotzdem kann man das, glaube ich, ja als Fan irgendwann recht gut einschätzen.
Ja, also, was man so aus dem Camp so gehört hat, da gab es verschiedene Stimmen zu Tyler Warren, hauptsächlich die, dass eigentlich beide Quarterbacks sehr gut mit dem zurechtkommen. Es war ja lange ein offenes Duell zwischen Anthony Richardson und Daniel Jones und man hat sich halt lange gefragt, okay, wer wird's denn jetzt? Jones hatte fairerweise, das muss man sagen, immer die besseren Statistiken und halt beide Quarterbacks kamen sehr gut zurecht mit Tyler Warren, was vielleicht auch daran liegt, dass der Junge gefühlt alles fängt, was auch nur entfernt in seine Richtung kommt. Das war lange ein ziemliches Problem. Unsere Receiver hatten letztes Jahr, glaube ich, mit die krassesten Butterfinger in der NFL und auf Tight End hatten wir zwar, ich sag mal, athletische Freaks, was ja auch so ein Kerntrade von Chris Ballard ist, dass er, sage ich mal, immer danach sucht, dass seine Spieler auf den Positionen sehr athletisch daherkommen. Aber wir haben unsere Tight Ends sehr lange halt nicht wirklich benutzt, das muss man sagen. Also das Maximum ist auch so, wir haben als Tight End One sehr lange Mo Alie-Cox gehabt. Und wenn du an Mo Alie-Cox denkst, bei uns, denkst du an einen Tight End, der sehr gut blockt und damit halt für Jonathan Taylor die Räume erweitert. So. Das ist aber ja nicht das, was du vielleicht mit deinem Tight End One in Verbindung bringen solltest, sondern der sollte ja eigentlich sichere Hände haben. Aber das hatte Mo Alie-Cox quasi nie. Und auch alle anderen Tight Ends, die wir hatten, haben nicht unsere Erwartungen erfüllt. Und dass wir jetzt Tyler Warren gepickt haben, ist wie, weiß ich nicht, das ist wie, weiß, also es fällt mir nicht mal annähernd ein Gleichnis dafür ein, weil es ist einfach ein Segen, dass du endlich jemanden hast, der verlässlich Bälle fängt, die in seine Richtung geschmissen werden. Und exakt das ist das, was ich mir und was ich, glaube ich, auch die komplette Fanbase der Colts von dem Jungen erhofft. Dass einfach, wenn die Bälle in seine Richtung geworfen werden, gerade bei so crucial third downs und so, dass er den Ball einfach festmacht und den first down holt. Ganz einfach.
Ja, also du bist grundsätzlich, hört man so ein bisschen raus, zufrieden mit der Verpflichtung. Wie sieht's aus mit eurem zweiten Pick? Nummer 45 overall, Defensive End JT, ja, genau, Tuimoloau, Ohio State.
Generell war es so, dass wir in der letzten Saison häufig Probleme damit hatten, den Quarterback zu sacken, weil du hast zwar oft gesehen, dass unsere Jungs sich, sage ich mal, mit der Zeit gegen die O-Liner durchgesetzt haben, aber es sah dann immer so aus, als würden so 2 bis 3 Leute hinter dem Quarterback herlaufen, aber halt nicht so richtig zum Punkt kommen, weißt du, so nach dem Motto, also viele Quarterbacks sind halt auf den Füßen mittlerweile so geschickt, dass sie sich da irgendwie noch rausdrehen oder nochmal dem Ganzen eine andere Richtung geben und so, und da sahen unsere Defensive Ends, das muss man halt auch wirklich so sagen, sehr, sehr alt aus. Und ich glaube, daher kommt dieser Pick zustande, dass man gesagt hat, dass auf Defensive End einfach kein Druck dauerhaft auf den Quarterback entstanden ist durch unsere Verpflichtung. Laiatulatu hatten wir ja letztes Jahr schon geholt. Der hat eigentlich auch zumindest sehr gute Ansätze gezeigt, wurde aber auch nicht so richtig von der Leine gelassen. Das war so richtig belastungssteuernd, würde ich fast sagen, wie Latu letztes Jahr gespielt hat. Mittlerweile denke ich auch durch die die Verluste, die wir hatten, zum Beispiel Dayo Odengbo ist gegangen, ist jetzt bei den Bears. Da muss man halt einfach jetzt gucken, dass der Junge sein volles Potenzial ausschöpft und er hat quasi gleich einen Partner an die Seite bekommen, der aber bislang in den Preseason-Spielen mich noch nicht ganz überzeugt hat. Wo ich halt sage, okay, könnte vielleicht auch eher was für Dev sein. Rein theoretisch, wenn man Laiatulatu und Quitty Pay auf die beiden Seiten stellt, bin ich damit auch noch nicht ganz zufrieden, weil ich mit Quitty Pay nicht zufrieden bin, der ja vor mittlerweile 4-5 Jahren muss das fast schon sein, unser Erstrundenpick gewesen ist, aber irgendwie nie so richtig 100%ig überzeugt hat. Er hat sich immer minimal und sukzessive ein bisschen gesteigert, aber nie so, dass man sagen kann und auch als Gegner halt nicht sagt, oh mein Gott, wir spielen gegen Quitty Pay. Und das ist halt das, was man eigentlich ja von einem Defensive End erwartet, der in der ersten Runde gepickt wird, meiner Meinung nach. Von daher, ja, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickeln kann. Bis jetzt muss ich sagen, dass unser Second-Round-Pick, den Namen ich auch jetzt mal großzügig umschiffe, mich auch noch nicht 100%ig überzeugt hat.
Okay, kommen wir jetzt noch, und ich glaube, das ist der letzte, über den wir reden müssten, eurem dritten Pick, Runde 3, Nummer 80 overall, Justin Wally, Cornerback von Minnesota. Und du hattest vorhin schon gesagt, eigentlich ist euer Secondary jetzt eine Stärke. Liegt das auch an Wally?
Das lag, wenn du so willst, also man hat aus dem Camp sehr gehört, dass Justin Wally, der ja so ein Head-Scratcher-Pick war, wo viele Leute gesagt haben, wow, den hätten wir frühestens in der 6. Runde oder so erwartet, dass man den nimmt. Also das war ein Pick, den haben viele Leute nicht verstanden. Das war galt als einer der größten Reaches im gesamten Draft. Und dann kam das Colts Camp und Leute haben gesagt, Alter, wie gut covert denn bitte Justin Wally? Und der war eigentlich im Begriff, einer der absoluten Stars des Camp zu werden und war im Begriff, sich quasi, ja, vielleicht sogar den zweiten Cornerback-Platz einfach so zu schnappen. Ja, und hat sich dann das Kreuzband gerissen und fällt die komplette Saison aus. Das ist super frustrierend, weil das auch so was ist, was bei uns so eine kleine Geschichte hat. Das war bei Dayo Odengbo ja auch so. Nur den haben wir schon verletzt gedraftet. Und da war im Prinzip klar, der wird ein komplettes Jahr ausfallen. Aber bei Justin Wally war es so, man hat gesehen, was er kann. Man war sehr beeindruckt davon, was er kann. Also es war so eine richtig schöne Cinderella-Story, weil erst dachten alle, oh mein Gott, was für ein Scheiß-Pick. Dann hat er im Camp so richtig überzeugt und alle haben gesagt, wow, okay, dass der so gut ist, haben wir auch nicht kommen sehen. Tja, und dann die Verletzung. Und jetzt ist wieder die Frage, wie kommt er zurück nächstes Jahr? Super ärgerlich, aber naja, das hast du halt auch mal, ne?
Ja, sowas ist immer bitter. Aber gut, das war jetzt euer Draft. Du hast es vorhin schon angedeutet, die wichtigste Verpflichtung, die ihr dir für Agency gemacht habt, war eigentlich eure Quarterback-Verpflichtung, aber das würde ich gerne nach hinten schieben. Gibt es noch andere Free Agency-Signings, auf die du hinweisen möchtest?
Meinst du jetzt in der Hinsicht, wen wir verpflichtet haben und
genau,
wer für euch gefährlich werden könnte?
Wichtig ist, was auch dementsprechend wichtig ist für euch.
Also, ich versuche jetzt, weil wenn du mich fragst, was auf jeden Fall wichtig ist, dann lande ich beim Quarterback. Deswegen versuche ich das jetzt irgendwie
zu... Ja, aber da würde ich gleich erst reden. Ihr habt ja sicher noch andere Verpflichtungen gemacht. Du hast mir auch vorhin welche genannt.
Ja, klar. Aber also ich sag dir ganz im Ernst, wenn du das jetzt so aufziehen willst, dann würde ich einfach die simple Antwort geben, dass ich sagen würde, es ist super, dass wir jetzt eine bessere Secondary haben als vorher, denn das bedeutet, dass im Training gleich ein viel höheres Level da ist und dass die Offense eher an den Wettbewerb rangeführt wird, um das mal blöd zu sagen, weißt du? Denn ich habe so oft im Camp einfach lesen müssen, dass die Offense richtig genial spielt und sonst was. Und dann habe ich mir halt immer gedacht, logisch, ihr spielt ja auch gegen unsere Secondary. Aber das hat sich jetzt halt gedreht, nur hat es halt genau das ergeben, wenn du so willst, was ich befürchtet hatte. Denn die Offense hat zumindest in den Red Zone, ja, Versuchen, die man im Camp ausgespielt hat, wenig gescheint, wenn du so willst. Also da lief halt nicht besonders viel und das ist halt genau das, was ich befürchtet hatte. Aber deswegen, das ist halt auch ein gutes Rädchen, an dem du drehen kannst, um das Ganze so ein bisschen in eine bessere Richtung zu drehen. Und eine Kernverpflichtung, die noch sehr, sehr wichtig ist, wir haben nach der letzten Saison, man könnte fast sagen, als Scapegoat unseren DC entlassen. Gus Bradley ist nicht mehr Defensive Coordinator in Indianapolis und dafür kam Lou Anarumo, der lange Zeit bei den Cincinnati Bengals Defensive Coordinator war. Und für den haben wir jetzt unser Scheme sehr geändert. Ich glaube, auch sehr aufs Backfield ausgerichtet. Teilweise haben wir da schon Leute entlassen, wo ich mir selber an den Kopf gefasst habe. Also zum Beispiel, wir haben vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, haben wir in der zweiten Runde Cornerback Juju Brands geholt. Und der war zwar oft verletzt, hat aber, wenn er auf dem Platz stand, eigentlich mich relativ überzeugt. Und den haben wir vor dieser Saison einfach mal released, weil er anscheinend nicht in das Scheme von Lou Anarumo passt. Und das finde ich schon heftig, dass du quasi einen Zweitrunden-Pick einfach so die Tür zeigst, ist natürlich auch nicht lange unter den Waivern geblieben. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt spielt, aber er ist halt definitiv irgendwo untergekommen. Ne? Aber das war halt ein sehr heftiger Move, dass du merkst, okay, bei den Colts ändert sich defense-mäßig was, das war auch überfällig. Und man merkt halt auch, zumindest wenn man den Camp-Berichten traut, dass die Offense dem noch nicht Schritt halten kann. Also dass auch ein Daniel Jones und Anthony Richardson, eigentlich völlig egal, wer an der Center stand, die haben keine Antwort gefunden auf diese neue Defense. Was vielleicht ein Fingerzeig ist, wie es in der neuen Saison abgehen könnte. Denn die Defense scheint tatsächlich einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben, was mich sehr freut. Aber wie gesagt, leider kann die Offense halt nicht Schritt halten. Das werden wir sehen, wie ob das dieser Eindruck sich einfach bestätigt oder ob es Colts-mäßig nach dem ersten Spieltag sowieso alles wieder richtig schrecklich ist. Werden wir dann sehen.
Ja, und bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, ich kann schon mal anfangen auszuholen. Ihr habt ja, du hast es jetzt schon mehrfach angedeutet, ihr habt euren Quarterback-Room verändert und zwar habt ihr ja Daniel Jones dazu geholt. Ja. Das war die Idee, dass es ein Backup sein könnte, aber dann kam irgendwann der Schocker. Daniel Jones wurde zum Starter ernannt vor Anthony Richardson. So, und ich habe da auch meine persönlichen Gedanken dazu. Zuerst darfst du die natürlich sagen, Malte, aber bevor du das tust, möchte ich jetzt tatsächlich die Person begrüßen, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben, nämlich den Danny. Hallo Danny!
Hallo.
Ja, Danny, du bist auch endlich dabei. Malte hat uns gerade durch die Offseason mitgenommen und jetzt reden wir über den Quarterback-Schocker. Also Malte, dann erzähl mal.
Ja, also Daniel Jones sollte Anthony Richardson ein offenes Battle um den Quarterback-One-Spot liefern, hat das auch getan und hat wahrscheinlich mehr getan, als viele ihm zugetraut haben. Er hat nämlich die Position tatsächlich gewonnen. Viele Leute haben vor der Saison einfach im Witz oder im Scherz so gesagt, ja, wenn du dein Positionsbattle gegen Daniel Jones verlierst, dann bist du es halt einfach nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Anthony Richardson zutrifft, denn ich muss ehrlich sagen, dass er in den Preseason-Spielen auf mich persönlich gar keinen so schlechten Eindruck gemacht hat. Ich war auch der festen Ansicht, dass er das gewinnen würde. Und das liegt nicht daran, dass ich Daniel Jones so furchtbar oder schrecklich finde, sondern einfach daran, dass ich einfach gedacht hätte, dass die Colts ihren Fokus auf die dauerhafte Entwicklung des Franchise legen. Und ich als Fan habe halt einfach die totale Nase davon voll, dass die Colts gerade auf der QB-Position kurzfristig immer diesen kurzfristigen Erfolg im Vordergrund sehen und deswegen so Leute auf Under Center stellen wie Carson Wentz, wie Matt Ryan und so weiter und jetzt halt Daniel Jones, wo ich halt sage, ja, vielleicht ist es sogar so, dass er einen etwas höheren Floor hat als Richardson, aber bei Richardson ist halt das Ceiling viel, viel, viel höher und ich finde, das kannst du halt nur ausbauen und seinen Floor auch ein bisschen anheben, indem du ihn spielen lässt. Also ich kann generell, und das geht auch unserer gesamten deutschen Fanbase so, wir können diese Entscheidung pro Daniel Jones einfach nicht nachvollziehen, weil wir sagen, das ist halt nicht zukunftsträchtig, Daniel Jones spielen zu lassen. Das ist gar nichts gegen Daniel Jones selber, sondern einfach das, dass man sagt, keine Ahnung, wenn man einen Anthony Richardson hat, muss man ihn einfach entwickeln und das, daran scheitert Shane Steichen kolossal und der quasi als Quarterback-Flüsterer gekommen ist, ähnlich wie Frank Reich damals, der ja auch schon als Coach zu uns kam, der angeblich junge QBs entwickeln kann. Also ich weiß es nicht. Sie sind es anscheinend beide nicht. Es ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, entwickelt haben, wobei man sagen muss, wenn man ehrlich ist, dass Anthony Richardson ja schon Schritte in die richtige Richtung gemacht hat, aber also ich weiß nicht, wie sehr man einen Menschen demoralisieren kann, wenn man ihm ständig wieder Knüppel zwischen die Beine wirft und ihn ständig dann wieder austauscht, auf die Bank setzt und einfach nur sitzen lässt. Das ist halt nicht das, was ich mir unter einer durchgängigen und positiven Entwicklung eines jungen Menschen vorstelle. Das ist halt wirklich das, was mich an der Kurzsichtigkeit der Colts nervt und ich glaube, da bin ich in der Fanbase auch nicht alleine.
Ja, es ist jetzt natürlich eine ganz große Frage und die Frage würde ich dir gleich auch gerne stellen, woran es liegt, dass Richardson nicht durchstartet. Also er hat ja das körperliche Skillset, er ist als Passer relativ ungenau, auf dem Boden kann er halt extrem viel, ja, aber als Passer ist er sehr, sehr ungenau und wenn ich das richtig mitbekommen habe, macht man ihm Vorwürfe auch, was die Vorbereitung auf den Spieltag und so weiter ausmacht, dass er da tatsächlich nicht professionell genug arbeitet, beziehungsweise dass ihm da ein bisschen auch das Verständnis fehlt. Und dann hast du halt eben einen Daniel Jones, der, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, in meinen Augen viel zu schlecht wegkommt. Mhm. Daniel Jones, der ein Deep Passer ist, ein Daniel Jones, der auf dem Boden was machen kann, der auch schon mit konstantem Underneath-Play überzeugt hat. Das heißt, er kann verschiedene Stile spielen. Alle auf einem Minimum durchschnittlichen Niveau. Das ist meine Meinung. Das ist aber auch sein Ceiling, dieses durchschnittliche Niveau. Ja. Er wird halt niemals ein Top 15 oder Top 10 Quarterback. Klar, einzelne Ausreißerspiele nehmen wir da jetzt mal aus. So, und was er aber dementsprechend kann, um dieses Niveau zu halten, ist sich natürlich perfekt auf ein Spiel vorzubereiten.
Ja.
Und du kannst eine Spielvorbereitung und was das bedeutet, nicht lernen im Spiel. Das kannst du nicht. Und dann lässt du halt den Andrew Richardson irgendwann sitzen, weil du sagst, Junge, lerne dich vernünftig vorzubereiten und dann sehen wir weiter. Danny, wie stehst du denn zu Anthony Richardson, Daniel Jones?
Also ich persönlich muss sagen, ich war ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht, glaube ich, von der Entscheidung. Also dass man sich für Daniel Jones jetzt entschieden hat, weil ich glaube, da kann ich in dem Moment, glaube ich, von außen auch Malte nur so ein bisschen recht geben, man eigentlich einen jungen Quarterback irgendwie gedraftet hat und ihm eigentlich auch irgendwie die Möglichkeit geben sollte zur Entwicklung. Das war ja auch die letzten, auch letzte Saison schon immer so ein Hin und Her irgendwie in dieser Position, was jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt zur Entwicklung gut tut, was natürlich auch immer irgendwie Diskussionsraum dann öffnet. Und ich war auf jeden Fall sehr überrascht, kann vielleicht auch den Schritt verstehen, aber finde es eigentlich auch ein bisschen schade, weil ich glaube, hätte man das vorher sich schon überlegt, hätte man vielleicht auf der Quarterback-Position vielleicht sogar sich etwas Besseres noch holen können gegebenenfalls oder vielleicht einfach den nächsten jungen Spieler da vielleicht nehmen können. Von daher, ja, ich bin gespannt, was Daniel Jones jetzt zaubert. Bei New York hat er ehrlicherweise mich jetzt seltenst überzeugt und ich glaube, er ist halt kein Top-Quarterback, aber er kann einem eben hier und da dann doch auch mal das ein oder andere Spiel gewinnen. Und ob das scheinbar besser funktioniert als mit Richardson, das werden wir diese Saison wohl sehen.
um da mal gleich anzuschließen.
Genau, war unsere Interpretation richtig oder meine?
Also ich sag dazu Folgendes zu gerade dem, was Danny gesagt hat. Also ich glaube auch, dass ein Daniel Jones generell, ich sag mal, für Dinge verantwortlich gemacht wird oder so ein bisschen als der Sündenbock jetzt dasteht, der kann ja nichts für diese Entscheidung. Der hat einfach sein Bestes gegeben und hat wohl den Coaches einfach besser gefallen als Anthony Richardson. Und generell kann er dafür nichts. Und er hat ja auch jetzt nicht underperformed oder besonders schlecht gespielt und zu Unrecht diesen Job jetzt gewonnen. Wenn man sich zum Beispiel die Statistiken anguckt, dann kann man ja auch sagen, gut, die Entscheidung ist aufgrund von dem nachvollziehbar. Sie ist halt nur für die Fanbase nicht nachvollziehbar aufgrund dessen, dass man halt sagt, gut, wie wollen wir das Franchise denn jetzt aufbauen? Den nächsten Middle-Age, washed Quarterback aufzustellen und irgendwie zu hoffen, dass das der es jetzt ist. Davon haben wir einfach als Fanbase die Schnauze voll, dass wir halt sagen, nee, dann bleibt einfach dran. Denn der Punkt bei Anthony Richardson ist ja auch der, du hast das auf jeden Fall richtig erzählt, Micho, dass man das auf jeden Fall häufiger mal hört, dass er mit der Vorbereitung seine Probleme hat und das so ein bisschen wohl, dass er auch Zeit gebraucht hat, um in der NFL anzukommen. Das soll sich allerdings gebessert haben, nachdem man ihn letzte Saison auf die Bank gesetzt hat. Dann soll es besser geworden sein und er soll sehr fokussiert gearbeitet haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt im Camp halt wieder nachgelassen hat. Ich habe halt nur die Statistiken so verfolgt und habe generell das Gefühl gehabt, dass das ein sehr klares Duell auf Augenhöhe war, dass beide QBs sich da nicht viel gegeben haben. Es gab eben auch keine mega Ausreißer nach oben oder unten, sondern es war beides halt Durchschnitt, muss man ganz klar so sagen. Aber genau deswegen, weil man eben sagt, keiner ist wirklich besser als der andere, wäre ich mit Richardson gegangen und hätte gesagt, wenn der es jetzt nicht ist und du nach dieser Saison dir absolut sicher bist und dann vielleicht sogar, wie ich es ja schon erzählt habe, vielleicht sogar so schlecht performt hast, dass es sich sogar lohnen würde, einen guten neuen QB dir im Draft zu holen, dann kommt ja sowieso eins zum anderen. Weil die Frage, die ich mir vor der Saison gestellt habe, das könnt ihr als Dolphins-Fans vielleicht ein bisschen nachvollziehen, ist er es? Ist Richardson mein Quarterback One? So. Und dass diese Frage jetzt so beantwortet wird, finde ich ein bisschen frustrierend. Deswegen, ich hätte halt lieber die Saison mit Richardson durchgegangen und von mir aus wär das auch eine absolute Katastrophe geworden, aber dann hätte ich ja meine Antwort gehabt. Ne, von daher, das wäre mir irgendwie lieber gewesen, als zu sagen, also ich sitze jetzt eigentlich da und denke mir, selbst wenn ich wieder mit Daniel Jones jetzt eine 8-9-Saison kriege, was bringt mir das? Eigentlich gar nichts, auch keine Langzeitentwicklung. Also das ist halt einfach bescheuert. Ich finde die ganze Entscheidung bescheuert, nur da kann halt eben auch Daniel Jones nichts dafür.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, bevor wir jetzt auf das Spiel gucken und auf Gameplan und auf Stärken und Schwächen, Danny, hast du noch irgendwelche Fragen an Malte, die dich interessieren bezüglich der Colts?
Ich glaube jetzt so aus dem Stegreif nicht, weil die wichtigste Frage war, glaube ich, für alle so ein bisschen diese Quarterback-Diskussion, weil man eben, wenn man nicht so drinsteckt im Team, glaube ich, einfach immer sowas nach außen hin irgendwie schnell undurchsichtig wirkt. Und ich glaube, da ist einfach das ist gut, wenn man da einfach nochmal Nachfragen stellen kann. Ansonsten hatte ich jetzt nicht direkt irgendwie was so von den Colts mitbekommen, wo ich sage, da würde ich nochmal nachfragen wollen. Von daher können wir, glaube ich, gern zum Spiel kommen.
Gut, dann würde ich direkt mal anfangen mit unserem Gast. Malte, was siehst du denn als eure besondere Stärke an? Und wie wollt ihr uns schlagen? Das wäre so das Nächste.
Also, ich habe ja schon ausgeholt in der Hinsicht, dass ich sage, ich gehe wirklich davon aus, dass in der Offseason signifikant besser geworden ist unsere Defense. Und von daher, ich glaube fast, dass das ein guter Hebel wäre, wo man anfangen könnte, da ich jetzt, wie gesagt, weiterhin, und es kotzt mich an, dass ich das sage, aber ich habe weiterhin ein großes Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Das ist halt nun mal in der Offense gefühlt die wichtigste Position von allen. Dazu kommt auch noch, dass ich weiterhin große Fragezeichen sehe, was unsere O-Line angeht. Das heißt, wenn Daniel Jones keine Zeit hat, das Spiel zu lenken, dann glaube ich, wird es für ihn sehr, sehr schwer. Und ich befürchte fast, dass es so kommen könnte. Deswegen glaube ich, wenn wir euch schlagen wollen, dann muss da irgendwie ein famoses Spiel der Defense draus werden, von unserer Seite aus. Weil ich glaube zwar, dass unsere Wide Receiver und Tight Ends gar nicht so schlecht sind, aber wie gesagt, Daniel Jones braucht auch Zeit, um die überhaupt anzuspielen. Und da bin ich mal gespannt, sagen wir es mal so, wie es sich entwickeln wird.
Ja, ich würde dich dann direkt mal gerne zitieren. Du hast vorhin gesagt, von einem First-Rounder erwartest du, dass wenn der Name fällt, der Gegner sagt, oh mein Gott, wir spielen gegen den.
Richtig.
Wir haben jetzt tatsächlich in unserem Pass-Rush, beziehungsweise in unserer Front-Seven, drei First-Rounder stehen, drei ehemalige. Ich nenne jetzt mal die drei Namen und dann kannst du mir sagen, ob du sagst von wegen, oh mein Gott, wir spielen dagegen. Das wäre Jalen Phillips.
Nein.
Das wäre Bradley Chubb.
Ja, ein bisschen. Aber also so eher so nach der ersten Saison, danach nicht mehr so richtig.
Und Kenneth Grant.
Nein.
So, du hast also keine Angst davor. Danny, was sagst du? Was hältst du denn jetzt von unserem Pass Rush und unserer Defense? Und wenn du hörst von wegen, die Colts haben keine Angst davor.
Ja, aber ich sag dir da auch ganz ehrlich, das war bei uns letzte Saison genauso. Wir hatten nämlich auch drei First-Rounder bei unseren Defensive Ends und die hätte ich dir auch, also da gab es einen famosen Augenblick im Podcast, weil mir das unser Statistik-Guy überhaupt erzählt hat und ich habe es ihm nicht geglaubt. Weil ich gesagt habe, was, das war doch kein First-Rounder. Und er sagt, doch, ich such's dir raus. So. Und deswegen. Es ist halt absurd, wie viele von denen scheinbar also gefühlt durchrasseln. Es gibt natürlich die absolut alles überstrahlenden Stars, logisch, aber es gibt halt auch ein paar, die wirklich das Niveau, das man sich erhofft, wohl einfach nicht halten können. Deswegen, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke mal, das sage ich auch ganz ehrlich, die Colts werden Wege finden, um meinen Optimismus und den Optimismus der generellen Fanbase zu unterbieten. Das schaffen sie einfach immer.
Ja, Danny, was sagst du zu unserer Defense?
Ich glaube ehrlicherweise ein bisschen so das Sorgenkind, wenn man sich so es im Verhältnis anguckt. Wir sind schon verletzungstechnisch gebeutelt und wir stehen am Anfang der Saison. Ich bin gespannt, wie sich das in Richtung Dezember noch entwickelt, wo wir tendenziell die letzten Jahre eigentlich dann nochmal unser dickes Ende hatten, was Verletzungen häufig anging. Gerade die Secondary ist, glaube ich, ein großes, großes Fragezeichen auf vielen Positionen. Ich muss sagen, ich glaube, die Front in der Defense ist noch eigentlich noch so ein bisschen unser Sahnestück und da eben auch noch personell relativ breit besetzt, dass wir eben auch, ich glaube, eine relativ gute Rotation hinkriegen. Nicht zu vergessen eben vielleicht auch Chop Robinson, zwei, wenn ich mir jetzt
gerade. Ich wollte gerade sagen, auch ein First Round, den habe ich komplett außen vor gelassen.
Genau. zwei, der ja sich gerade auch zum Ende des letzten Jahres doch deutlich nochmal gesteigert hat und auch immer sehr gefährlich war. Sechs Sieler, ich glaube, den man Interior auch gerne mal so ein bisschen unterm Radar schlummern hat, ne, der jetzt vielleicht nicht immer so auffällt, aber dann doch seine Plays macht. Ich glaube, wenn defensiv, dann müssen wir das Ding eher an der Line gewinnen, weil ich glaube, insbesondere so in Richtung Cornerback wird es, glaube ich, schwierig so in der Secondary, dass wir da wirklich gefährlich werden. Und wenn ich dann da bei den Colts schon wieder in den Kader gucke und sehe in der Defense unseren ehemaligen Cornerback Xavier Howard, dann schwant mir schon manchmal so ein bisschen wieder Böses, was so Leistungen von ehemaligen, insbesondere gegen uns, dann angeht.
Ja, also ich glaube, da kann man dir recht geben, aber ich muss halt Malte widersprechen. Jalen Phillips, einer der besten jungen Pass-Rusher, hatte halt das Problem mit dem Achillessehnenriss, tatsächlich, von dem er jetzt zurückkommt. Ist ein Spieler, vor dem man tatsächlich Angst haben sollte. Bradley Chubb war ich am Anfang tatsächlich kein Fan von, überhaupt nicht, hat sich aber dann zum Ende hin immer weiter gebessert, bis zu seiner Verletzung, von der er jetzt zurückkommt. Chop Robinson letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob er sogar in der Auswahl für Defensive Rookie of the Year war oder so, aber auf jeden Fall einer der besten jungen oder Rookie-Pass-Rusher, wenn nicht der beste Rookie-Pass-Rusher letztes Jahr. Also schon eine relativ tiefe Rotation und dann Inside noch mit Kenneth Grant. Gut, Rookie muss ich noch beweisen, aber vor allen Dingen halt eben Zach Zieler. Ist das halt unser absolutes Sahnestück? Und wenn ich höre, Malte, dass eure O-Line halt ein Problem ist, dann hoffe ich, dass wir da ordentlich und zwar relativ zügig durchkommen. Das müssen wir aber auch. Malte, Danny hat es gerade eben gesagt, Entschuldigung. Ganz anders sieht das aus in unserer Secondary. Ja, es gibt so ein paar Flashlights, die wir da haben. Aber wir haben den Storm Duck, der unser Cornerback Nummer 1 ist. Zumindest im Moment. Wir haben einen Rookie als Slot-Cornerback. Das wäre dann direkt die Frage, Malte. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Könnt ihr die Secondary schnell und gezielt, vor allem schnell, wenn eure Ola nicht hält, schnell und gezielt attackieren?
Da gehe ich ganz stark von aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein großer Fan von unserem Wide Receiver Core bin, obwohl der ja so ein bisschen unter dem Radar durchgegangen ist. Michael Pittman war letzte Saison verletzt. Es war die erste Saison, wo er so ein bisschen nicht an das anknüpfen konnte, was er bislang gespielt hat. Er war davor, fand ich immer sehr, sehr stark, auch sehr sichere Hände. Dann hatten wir Josh Downs, der für mich einer der absoluten Überraschungen in seiner Rookie-Saison war, mit dem man nicht so gerechnet hat. Er hat nach dem Draft-Call gesagt, ihr werdet das nicht bereuen, ihr kriegt den besten Receiver im Draft. Und er hat dem fast Taten folgen lassen. Also da hat echt nicht viel gefehlt. Er hat eine krasse Saison gespielt und war auch letzte Saison eigentlich immer sehr, sehr verlässlich. Er war sogar verlässlicher als Pittman, weil der halt sich mit so Rückenproblemen und so die ganze Saison rumgeschlagen hat. Und dann gab es die größte Überraschung der letzten Saison, denn Alec Pierce, der seit eigentlich 2-3 Jahren so gar nichts abgerissen hat, schickte sich auf einmal an, ein Deep Threat zu sein und hat das auch für seine Bereiche, die er bislang abgedeckt hat, wirklich übererfüllt. Das war richtig krass. Also ich bin sehr, sehr glücklich über unseren Receiving Core. Wir haben dann noch Adonai Mitchell, der sich richtig gut Separation verschafft, aber irgendwie die Bälle nicht fängt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir werden sehen, ob er das vielleicht in dieser Saison besser hinkriegt. Ja, und dann halt als Tight End Tyler Warren, dem du auch mal einen schlechten Pass zuwerfen kannst und das Gefühl hat, er fängt den trotzdem. Von daher, mit unserem Receiving Core und der Schnelligkeit, wie sie eure Defense attackieren, bin ich sehr zufrieden. Die Frage ist halt nur, kann die O-Line Schritt halten? Und kann Daniel Jones die Bälle auch anbringen? Aber generell klingt das für mich schon wieder nach einem absolut geilen und spannenden Spiel. Schlechte Offense gegen schlechte Defense und gute Defense gegen gute Offense, so nach dem Motto, auf der anderen Seite. Also das wird, glaube ich, dann je nachdem richtig spannend. Unsere schlechte Offense gegen eure schlechte Defense und umgekehrt. Das, glaube ich, kann ein sehr spannendes Ding werden. Freue ich mich drauf.
Wobei ich natürlich sage, von wegen, es ist eher so, gut D-Line gegen schlechte O-Line, ja. Gute Receiver gegen schlechte Secondary.
Ja, richtig. Wie
sieht es mit eurem Run-Game aus?
Run Game wird dich natürlich sehr freuen, dass Jonathan Taylor wieder über jeden Zweifel erhaben ist und eigentlich letzte Saison, er war verletzt, aber er kam zurück und als er wieder zurückkam, hat er genau das geliefert, was man sich von ihm erwartet und war einfach uneingeschränkt stark. Also von daher, Jonathan Taylor ist das altbegehrte und altgefürchtete Freak-Monster hinter unserer O-Line, die aber nach wie vor schlecht blockt eventuell für ihn. Das wird alles sehr, sehr spannend werden. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn er keine guten Statistiken abliefert, würde das eher gegen die O-Line sprechen als gegen ihn. Weil er hat halt letztes Jahr nach seiner Verletzung, als er wiederkam, direkt bewiesen, dass er da ist und fit ist und es zeigen kann.
Wenn du an unser Run-Game denkst, Devin A-Chain ist kommt von der Verletzung zurück, wird also spielen voraussichtlich. Dann Rookie, Überraschung kann man sagen. Ollie Gordon, ich glaube, ich habe beim letzten Mal gesagt, der dritte, es ist aber Ollie Gordon der zweite, blöd mit den Nummern. Was glaubst du, wenn die Defense der Colts wirklich so gut ist, können wir unser Run-Game in Gang bringen?
Ja, also wenn die Defense wirklich so gut ist, dann könnte es natürlich schwer werden, wobei ich sagen muss, Ollie Gordon, glaube ich, auch da ein bisschen überraschen kann, weil zumindest so, wie ich es jetzt bisher wahrgenommen habe, er dann doch auch gerne mal derjenige ist, der sich so ein bisschen ja, zum Teil durchbuddelt, nicht ganz mega krass, aber eben doch so ein bisschen, ja, da leichte Powerhouse, sag ich mal, Vibes einem gibt. A-Chain natürlich auch immer die Sache, ob er oder wie stark wird er wieder mit auch ins Receiving Game mit einbezogen. Das hat man ja letztes Jahr auch gesehen, dass er da teilweise irgendwie Target Number One in vielen Spielzügen irgendwie war. Von daher, ja, da so ein bisschen die Frage, aber ich immer wieder das Thema, wenn das Run-Game bei uns nicht läuft, dann wird meistens der Spielplan auch sehr einseitig. Von daher sind wir auch ein bisschen davon abhängig, dass wir da irgendwie reinkommen. Und wenn es halt eben nur so ein paar Yards immer sind, aber wenn sie das Run-Game komplett stoppen können, glaube ich, dann wird es schwierig, weil zumindest habe ich das Gefühl, dass wenn uns ja die Einseitigkeit droht, sage ich mal, dass dann auch so ein bisschen die Ideen ausgehen und wir dann ja schnell doch entzaubert sind, sage ich mal, was so Offensivplay manchmal angeht.
Okay, Malte, was hältst du denn von dem Receiving Core der Dolphins?
Ist natürlich sehr, sehr bedrohlich, ne? Also müssen wir nicht drüber reden. Euer Receiving Core ist wirklich stark. Das weiß man, das ist bekannt. Von daher, ich bin halt sehr gespannt, weil unsere Secondary hat halt jetzt Schritte in die richtige Richtung unternommen. Auch das wird jetzt ein Duell, auf das ich mich sehr freue. Das ist halt so, wie so, also ich habe immer so das Gefühl, die Duelle sorgen halt dafür, dass es insgesamt sehr ausgeglichen sein könnte. Deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel, weil das ist für mich so ein klares 50-50-Game, weil man halt so sagen kann, okay, das kann in beide Richtungen ausschlagen und ich bin halt sehr, sehr gespannt. Wir sind das einzige Team, was seit 12 Jahren das Eröffnungsspiel nicht gewonnen hat. Bin mal gespannt, ob wir das gegen euch ändern können oder ob die Streak weitergeht.
Von mir aus kann die Streak gerne weitergehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Danny, dann fangen wir mit dir jetzt an. Es geht, ja, wie sollen wir es nennen? Gameplan, Keys to Win, was sind die Schlüsselspieler und so weiter und nachher wiederholt sich jeder. Aber was glaubst du, wie müssen wir gegen die Colts spielen? Was muss uns gelingen, damit wir das Spiel gewinnen?
Ja, also ich glaube, um die Offense einfach von den Colts sozusagen einzudämmen, geht es A und O darum, an der Line das Ding zu gewinnen. Und ich glaube, da haben wir vorhin auch schon einiges zu gesagt, dass wir da spielermaterialtechnisch eben, glaube ich, unser Prunkstück haben. Das heißt, der Druck aus der Front muss da massiv sein, dass Daniel Jones eigentlich ja nicht wirklich genügend Zeit hat, da sich lange Reads sozusagen durchzugehen. Wir eben auch nicht, sage ich mal, ihm so diese langen Passstationen dann eben eröffnen, indem er halt früh Druck bekommt. Ich glaube, das ist aus defensiver Sicht so ein bisschen bei uns das, was funktionieren muss, weil, wie wir es eben gesagt haben, glaube ich, die Secondary dann doch ja so ein eher so ein Cointoss-Thema wird oder eher so ein bisschen, ja, schlechter dann wahrscheinlich performt. Das heißt, da sollten wir möglichst verhindern, dass die Langbälle kommen und dadurch die vielen, ja, Yards dann gegebenenfalls uns eingeschenkt werden. Offensiv, ja, ich glaube, wie gesagt, dass uns es nicht passieren darf, dass wir zu einseitig werden, was den Spielstil angeht. Das heißt, Run-Game und Receiving-Game muss funktionieren. Wir haben mit Tua natürlich einen Quarterback, der einen sehr schnellen Release hat. Das heißt, ja, ob unsere O-Line sich jetzt deutlich verbessert hat oder nicht zu den letzten Jahren, werden wir sehen, ob er deutlich mehr Zeit bekommt. Aber ich glaube, wir sind es mittlerweile gewohnt, dass der Junge den Ball irgendwie unter 3 Sekunden meistens los ist. Das heißt, da können wir, glaube ich, auf alte Stärken bauen. Ich bin gespannt, ob unser Wide Receiver Core dieses Jahr ein bisschen weniger, ja, sag ich mal, Flutschfinger besitzt. Insbesondere Mr. Hill, glaube ich, sollte ja durch Leistung überzeugen und weniger Mikrofon, weil ich fand das einfach in letzter Zeit sehr, sehr lächerlich, was er da irgendwie rausgehauen hat. Aber ja, ich denke mal, wahrscheinlich A-Chain oder für mich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass auch Waddle zum Beispiel im Receiving Game deutlich mehr Targets sieht als Hill, da vielleicht auch mal so ein bisschen wegkommt von diesem Standing, sage ich mal, der Nummer 2, sondern vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Nummer 1 sich wandelt. Und wo ich ja einfach gespannt bin, was überhaupt passiert ist in unserem Receiving Tight End Game mit Darren Waller, da bin ich bisher mehr überrascht, dass wir ihn überhaupt geholt haben, irgendwie, oder dass er da zurückkam, und weiß noch nicht so richtig, ob das ähnlich gut werden könnte wie letztes Jahr mit Juno Smith, der natürlich eine herausragende Saison hatte, oder ob das jetzt mehr wieder so ein, Downgrade geworden ist. Da bin ich einfach sehr gespannt, was passiert.
Okay, Malte, wie sieht's bei dir aus? Was macht ihr, um das Ganze dementsprechend siegreich zu gestalten gegen uns?
Ich kann erstmal antworten, Keys to the Game zum Sieg für die Dolphins. Eine entscheidende, wichtige Frage: Wer spielt bei euch auf Defensive End und kommt über links?
Das dürfte tatsächlich Jalen Phillips sein, meine ich. Wobei wir so eine Rotation haben, da kommt auch gerne mal dann Chop Robinson drüber, und wir arbeiten auch gerne mal mit Stunts.
Auf jeden Fall wird die linke Seite wahrscheinlich ein Career Game haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil, wie gesagt, also unsere O-Line ist, Center ist Tanner Bartolini, der ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Right Guard spielt Matt Gonsalves, der eigentlich als Right Tackle gedraftet wurde und jetzt umgebaut wird für die Position. Und Right Tackle spielt Braden Smith, der eigentlich lange Zeit eine echte Bank war, aber jetzt eigentlich seit mittlerweile 2 Jahren, ja, ich kann es gar nicht sagen, also grauenhafte Leistung, glaube ich, kann man schon so sagen, abliefert, weil er entweder versagt oder Strafen zieht. Also das sind die 2 Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite, da sind wir relativ safe. Da Left Tackle spielt Bernhard Reimann und Left Guard spielt immer noch Quentin Nelson bei uns. Das sieht sehr gut aus, aber die rechte Seite ist jung, die rechte Seite ist unerfahren, die rechte Seite spielt auf Positionen, wo sie halt noch nicht so richtig, ja, hundertprozentig eingearbeitet ist. Da habt ihr auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr gute Chance durchzubrechen. Und das könnte sehr unangenehm werden für Daniel Jones. Und wenn ich mir eure Beschreibung anhöre, würde ich sagen, Keys to Win für die Colts: Daniel Jones muss die Bälle mega schnell loswerden. Er muss sie schnell rausfeuern, am besten möglichst weit, um eure Secondary anzuspielen und da zu hoffen, dass sich unsere Receiver, die ich ja jetzt so gelobt habe, hoffentlich durchsetzen. Das sollte die Marschroute sein, dass man halt weiß, okay, bei der O-Line haben wir leider nicht so viel zu erwarten, hol irgendwie ein bisschen Zeit raus und werd die Bälle los, Daniel Jones. Mal gucken, was es wird. Es könnte natürlich auch dann 6 Interceptions werden, aber mal sehen, so würde ich es machen.
Also, ich glaube, dass das Spiel halt sehr viel enger wird, als die meisten denken. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir eine entscheidende Sache nicht vergessen dürfen, und zwar unser Stammkicker ist leider verletzt. Jason Sanders wird nicht spielen. Und ich weiß noch gar nicht, wer kicken wird. Aber das Kicking-Game muss dann funktionieren, weil wir können uns es nicht leisten, dann tatsächlich ein Field-Goal, ein einfaches Field-Goal oder sowas daneben zu hauen. Also das möchte ich noch als Key ergänzen. Für mich ist der Player to watch ganz klar Ollie Gordon, weil ich glaube, dass er derjenige ist, der in der Lage ist, wenn das Outside-Zone-Run-Game nicht funktioniert, dass er in der Lage ist, inside der Tackles zu laufen, halt eben powermäßig, um da zumindest ein paar Yards zu kreieren. Und dass wir durch die Luft immer gefährlich sein können, wissen wir. Deswegen wäre der zweite Key to Win eigentlich, klar, die O-Line, aber das haben wir auch schon gesagt, wir müssen es an beiden Lines gewinnen, aber das ist so ein, ja, das ist so ein Standard. So, bevor wir zu den letzten Kategorien kommen, die da wären Snack-A-Player und Tippen. Malte, hast du Fragen an uns? Und ich weiß, dass du mindestens eine Frage hattest.
Ja, ich habe sie ja dir schon angekündigt, weil wir ja, sage ich mal, zumindest ein wenig Gemeinsamkeiten haben, wir als Colts und Dolphins-Fans. Ich denke mir dabei so, die Gemeinsamkeit, die wir haben, sind halt unsere kleineren und größeren Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Und die Frage habe ich dir ja schon gestellt, aber ich wiederhole sie trotzdem nochmal, weil ich sie so interessant und teilweise auch ein bisschen philosophisch finde. Würdet ihr bei Tua bleiben, wenn er sich wieder verletzt? Oder sagt ihr vielleicht sogar, Tua ist es einfach nicht. Also so, dass ihr als Fans sagen würdet, ich kann gar nicht verstehen, dass die Dolphins nicht schon längst umgestellt haben oder so. Also wie seht ihr Tua als Quarterback und wie würdet ihr reagieren, wenn er sich nochmal schwer verletzt?
Ja, da lasse ich jetzt Danny erstmal was zu sagen.
Also ich glaube, wenn er sich nochmal schwer verletzt, kommt es ein bisschen für mich auch drauf an, aus welcher Richtung die Verletzung eben kommt. Also ist es jetzt blöd gesagt, ähnlich wie vielleicht bei Aaron Rodgers letztes Jahr, er reißt sich irgendwie die Achillessehne als Beispiel. Das ist halt etwas, das kann passieren. Das ist irgendwie, eine Auswirkung von außen. Ich glaube, das Thema der Gehirnerschütterung, wenn da nochmal was kommen sollte, wird bei ihm letztendlich, glaube ich, medial einfach zu einem noch größeren Echo wieder führen. Ich meine, wir haben da, glaube ich, auch alle in der Fanszene ein bisschen eine geteilte Meinung, oder es gibt Leute, die sehen es strikter mit den Gehirnerschütterungen, es gibt Meinungen, die da medizinisch auch ein bisschen in eine andere Richtung gingen, darüber haben wir sehr lange geredet, aber ich glaube, sollte er sich nochmal aufgrund von einer Gehirnerschütterung verletzen, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er nochmal zurückkommt oder dass die Franchise dran festhält, weil ich glaube, einfach der Druck von außen auch einfach zu groß sein würde, als dass man das, glaube ich, so richtig rechtfertigen kann. Was ich persönlich, weiß ich nicht, ein bisschen schade finde ihm gegenüber, weil ich finde ihn halt, also zum einen menschlich definitiv einen sehr angenehmen und sehr coolen Quarterback irgendwie. Das, was man zumindest auch so wahrnimmt in der Öffentlichkeit. Spieltechnisch muss man halt sagen, er ist in Anführungsstrichen der beste Quarterback, den wir die letzten Jahre irgendwie hatten, und die Frage ist halt eben, kann er eben gesund bleiben? Ich glaube, das ist eben das große Fragezeichen, weil wenn er fit ist, bringt er ein gewisses Maß mit an Spielfähigkeit und passt in dieses System, was wir da jetzt gebaut haben, was eben nur auch mit ihm funktioniert. Das haben wir auch immer wieder gesehen, wenn er eben rausfällt, dann funktioniert dieses System nicht mehr. Von daher, ja, ich glaube, ich bin immer noch so ein bisschen pro Tour. Ich glaube, das sehen auch viele in der Fanszene anders. Ich persönlich würde ihm endlich mal eine verletzungsfreie Saison wünschen, um er wirklich zu sehen, wo kommen wir halt vielleicht letztlich mit ihm raus. Und ich glaube, dann hat man vielleicht auch diese letztliche finale Antwort, die wir manchmal irgendwie noch suchen. Wie sieht's halt auch letztendlich in entscheidenden Spielen mit ihm aus? Das heißt, sei es so, wenn man sich für die Playoffs qualifiziert, wie sieht es eben da aus, weil wir da eben häufig gerade ab Dezember dann doch eben immer mal wieder mit den Problemen dann zu kämpfen hatten, dass er eben nicht richtig fit ist oder frisch aus einer Verletzung kommt, und da finde ich, muss man dann auch immer sagen, ja, ist halt schwierig, ob man dann gleich immer bei 100% ist.
Ja, also ich glaube, dass Verletzungen gar nicht das Problem sind. Danny hat es gerade eben schön gesagt, es ist viel der mediale Druck, gerade was jede Verletzung bei Tua angeht, weil er nun mal als Verletzung anfällig gibt. Dazu muss man sagen, er hat eigentlich keine Verletzung gehabt bis zu dieser Verletzung im College. So, und dann hat er das große Problem, dass man seine Gehirnerschütterung sieht, das heißt, dass sie sehr, sehr schlimm aussehen, was aber gar nicht über die Schwere der Gehirnerschütterung tatsächlich sagt. Und ansonsten hat er kleine Verletzungen, die andere durchaus Quarterbacks auch durchaus haben. Und die wenigsten Quarterbacks spielen tatsächlich immer 17 Spiele komplett durch. Ja, selbst in Patrick Mahomes setzt mal ein Spiel aus und so weiter. Von daher glaube ich, dass Verletzungen gar nicht so sehr das Problem sind. Das Problem ist halt die Leistung. Auch da hat Danny gerade eben schön was zu gesagt. Tua hat ein sehr, sehr, sehr spezielles Skillset. Er kann Er kann gewisse Dinge besser als alle anderen und dafür andere Dinge halt deutlich schlechter als alle anderen. Das macht ihn zwar insgesamt zu einem Mittelmaß-Quarterback, aber wenn man schafft, seinen Skill, zum Beispiel seinen schnellen Release und so weiter, besonders einzusetzen, dann pusht das halt auch ganz extrem die Offense nach oben. Klappt das nicht, dann zieht es die komplette Offense runter. Das heißt, bei Tua gibt es immer so Hop oder Top, und ich glaube, dass allerdings das Top ein bisschen überwiegt, deswegen sich eigentlich lohnt, an Tua festzuhalten. Aber ich glaube nicht, dass Tua dir den Bonus gibt, dass du eigentlich immer irgendwo sagen kannst, hey, ich rechne immer mit den Playoffs auch mit einem etwas schlechteren Team. So, und dann ist die Frage, wollen wir das? Ich selbst habe da eine ganz persönliche Meinung zu, mein Urteil über Tua. Ich will nicht sagen, dass es feststeht, kann sich immer ändern, aber grundsätzlich habe ich meine Meinung zu Tua. Ich glaube, dass du auf Dauer einen anderen Quarterback brauchst, gerade für den Preis. So, und der Vertrag von Tua wird nächstes Jahr, glaube ich zumindest, aber da ist Tobi der Experte für, cutbar. So, und ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, so, wir gucken die Saison, wie gut es läuft, bauen das Team weiter auf. Nächste Saison werden wir vielleicht aggressiver spielen, noch mit Tua. Gucken dann, dass wir tatsächlich anderweitig uns danach orientieren, vielleicht noch eine Saison mit Tour spielen und dann halt eben vielleicht noch mal einen Quarterback ausprobieren, vielleicht irgendeinen anderen Quarterback, kein in Anführungszeichen Veteran, sondern einen, den man dann vielleicht noch entwickeln kann oder der noch Upside hat, bis man sich dann endgültig festlegt und vielleicht einen neuen Quarterback holt. Und da habe ich vorher, und da möchte ich die Frage direkt an Danny richten, eine ganz tolle Frage gestellt, angenommen, Tour spielt mittelmäßig. Diese Saison, nächste Saison. Und wir hätten die Chance zu sagen, okay, Tua, das war's jetzt, aber das Team ist eigentlich relativ gut. Noch nicht gut, aber wir kommen nicht an den Top-Quarterback ran. Würdest du dann sagen, von wegen, wenn du weißt, du musst Tua abgeben, würdest du dann sagen, ich wage einen Shot auf Anthony Richardson?
Ja gut, also Timeline-technisch reden wir dann jetzt von nächster Saison oder in 2 Jahren gefühlt?
Rein theoretisch von übernächster Saison sogar. Ich glaube nicht, dass wir Tua nach dieser Saison gehen lassen. Das glaube ich nicht. Ich glaube erst die Saison danach. Und ich glaube aber auch nicht, dass wir dann in die Range von einem Top-Pick kommen, um da dementsprechend einen Top-Quarterback zu ziehen.
Ja, ich glaube, das würde sich jetzt ein bisschen auch natürlich hängt davon ab, okay, wie würde jetzt die Situation um Anthony Richardson sich auch dieses Jahr zum Beispiel zeigen. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man sowas probiert, weil ich fand ihn jetzt eigentlich die letzten 2 Jahre, das, was ich zumindest mitbekommen habe, nicht so schlecht, als dass ich ihn schon als sozusagen Bust irgendwie bewerten würde, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich hatte ihn letztes Jahr sogar in meiner Fantasy-Mannschaft gehabt, bis er sich verletzt hatte, war das gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, wie gesagt, das würde abhängen für mich davon, wie die Situation sich auch dieses Jahr zeigt, weil wenn er, sag mal so, dieses Jahr jetzt zum Beispiel wirklich nicht spielt, an Daniel Jones nicht vorbeikommt, sage ich mal, dann, ja, glaube ich, stehen seine Chancen relativ schlecht, vielleicht unbedingt nochmal so richtig einen Starting-Job zu kriegen, beziehungsweise würde ich, glaube ich, dann anstelle der Dolphins eben vielleicht schauen, was sich noch ergibt auf dem Markt, und dann fände ich Anthony Richardson, glaube ich, ein großes Fragezeichen, aber das sind sehr viele Faktoren und sehr viel in die Glaskugel geguckt jetzt, glaube ich, um da wirklich was festzusagen.
Ja gut, ist ja auch reine Spekulation. Malte, war das eine zufriedenstellende Antwort für dich?
Auf jeden Fall. Ich finde aber auch witzig, dass du quasi in der Zukunft dann sagen würdest, ich gehe von Injury-Prone zu Injury-Prone. Also das ist mutig.
Ich sehe halt eben Tua nicht als Injury-Prone, ne?
Oh, siehst du nicht? Okay.
Nein, wow. Tatsächlich nicht.
Okay. Ja, wenn ich so an Tua denke und von außen auf die Dolphins gucke, dann denke ich eigentlich immer nur, ist er fit oder nicht.
Also das finde ich recht gewagt. Also Tua ist den größten Teil der Zeit fit. Er hat seine Verletzungen und Danny hat es gerade eben gesagt, diese Verletzungen werden, wenn er mal was hat, medial aufgebauscht.
Okay, das kann sein.
Nicht viel mehr Verletzungen, und wenn, reden wir von einem Spiel pro Saison, die er mehr Verletzungen hat, als die meisten anderen Quarterbacks auch. So, nur durch das Ganze drumherum denkt man halt immer, er hat das alles. Und man wird von Tua, aber das bekommt man von so gut wie keinem Quarterback, keine 17 Spiele bekommen. Man bekommt 14, 13. Wie von den meisten anderen auch.
Ja.
Und Jordan Love spielt zum Beispiel 12 Spiele in der Saison. Der wird aber nicht als Injury-Prone gesehen.
Nee, Tour, hast du recht. Mehr Spiele. Hast du recht.
Das ist tatsächlich so ein bisschen das Mediale. Aber Danny möchte sich dazu äußern.
Einfach nur auch, um da in Richtung Beispiel zu gehen. Also die Aussage, ob Tua fit ist oder nicht, die finde ich schon in Anführungsstrichen auf die Dolphins bezogen fair. Weil wenn er nicht fit ist, also in dem Moment nicht da ist, ist unser Team deutlich, deutlich schlechter, was einfach die Spielleistung angeht. Weil dieses System sehr stark auf das Skillset von ihm angepasst ist, insbesondere auf diesen Quick Release, den er eben hat. Und den haben insbesondere unsere ganzen Backup-Quarterbacks die letzten Jahre nicht so wirklich gehabt. Aber das beste Beispiel eben ist meiner Meinung nach auch der Umgang mit bestimmten Situationen. Und das ist in seinem Fall zum Beispiel eben diese Gehirnerschütterungsthematik, weil die sehr nach außen wirken. Und letztes Jahr hatten wir, glaube ich, das Beispiel, als Tua dann verletzt raus war, Injury-Thema wegen Gehirnerschütterung im Protokoll war. Ich glaube, ein oder zwei Wochen später gab es ein Spiel von den Bills, wo Josh Allen definitiv auch eine Gehirnerschütterung hatte. Das konnte man von außen eigentlich deutlich sehen, so wie er kurz nach dem Hit reagiert hat. Und er wurde im Zelt gecleared. So, nachdem, da finde ich, ist, glaube ich, auch die Bewertung in der Liga manchmal eine deutlich andere bei Tour, dass schnell bei ihm sozusagen auch vielleicht ein bisschen verfrüht diese Protokollsituation eben genommen wurde, weil er schon mal vorher irgendwie eine Gehirnerschütterung hatte oder so. Aber ja, das ist halt wirklich das Einzige, was man in dem Moment verletzungstechnisch wirklich bei ihm jetzt die letzten Jahre hatte. Gehirnerschütterung, dadurch meistens 4 Spiele irgendwie out so gefühlt, weil dieses Protokoll sich ja dann auch sehr lange zieht. Und von den restlichen Sachen ist er statistisch, das hat mich schon gesagt, nicht häufiger raus als andere Quarterbacks auch im Verhältnis. Aber bei ihm fällt es halt immer mehr ins Gewicht, weil die Leistung, glaube ich, des Teams dadurch natürlich massiv nach unten geht, wenn er fehlt.
Ja, danke ich euch auf jeden Fall für den Einblick, weil, wie gesagt, ich habe ja nur die Draußenblick und natürlich wird meine Sicht auf die Dolphins durch die Medien gesteuert, ist ja logisch. Von daher, weil ich ja nicht inside the Fanzone bin, so nach dem Motto, deswegen finde ich es gut, dass ihr mal den Blick da mir geklärt habt oder aufs Wesentliche gerichtet habt, weil, wie gesagt, wenn man das nur so von außen irgendwie mitbekommt, dann wird diese Verletzungsthematik wahrscheinlich dann den Tick höher geschrieben, also ich kann euch da definitiv folgen.
Ja, ich möchte dann noch zwei Sachen zu sagen, zwei Beispiele bringen. Chris Olave, Wide Receiver der Saints.
Jo.
Innerhalb von, ich glaube, 2 Jahren 4 Gehirnerschütterungen. Bei der letzten hat man dann angefangen zu überlegen, oh Junge, du musst mal ans Karriereende denken. Vorher war das ja nie ein Thema. Kenny Pickett, im selben Zeitraum wie Tua, ich glaube, 2 oder 3 Gehirnerschütterungen, jeweils immer nur eine Woche Pause, wo Tour 4 Wochen oder 5 Wochen Pause gemacht hat.
Ja.
Das sind so Sachen, die das Ganze natürlich dann auch anders scheinen lassen, weil Tour dann halt eben auch von Karriereende geredet wurde. Und ich denke hier an den Frank von den Trash Talk Patriots, der tatsächlich gesagt hat, werde ich nie vergessen, ja, Tour ist schon eine Gehirnerschütterung drüber.
Ja.
Das ist Schwachsinn. Das ist einfach nur Schwachsinn. Jede Gehirnerschütterung kann die letzte sein.
Klar.
Und einfach eine Gehirnerschütterung drüber, nee. Niemand wünscht es Tua und die Gehirnerschütterungen kommen eher von was anderem. Tua ist nicht super mobil unter Druck. Er ist nicht gut im Druck ausweichen. Das ist eigentlich vielmehr das Problem Nummer 1. Und Problem Nummer 2 ist die O-Line. So, und da hast du halt eine klare Schwäche in meinen Augen von Tua, nämlich dieses Erkennen und Agieren unter Druck, dem Druck ausweichen, kombiniert mit einer Schwäche der Franchise von uns seit Jahren, nämlich der O-Line.
Ja.
Und das ist viel wichtiger als das Thema Verletzung.
Ja, okay.
Ne? Finde ich zumindest. Hast du noch weitere Fragen?
Was, also das ist eine Frage, die stelle ich eigentlich generell gerne, wenn ich zu Gast bin im Podcast. Was würdet ihr sagen, fehlt euch, um generell immer auf dem Level zu sein, dass die gesamte Liga sagt, wow, die Dolphins, da müssen wir uns in Acht nehmen, wenn du so willst?
Eine Menge.
Eine Menge, okay.
Tatsächlich fehlt uns eine Menge. Ist meine Meinung. Ich finde, wir haben ein sehr gutes Wide Receiver Core, aber wie gesagt, dass stark über das Scheme läuft. Ich glaube, klar, Tyreek Hill ist ein super Spieler und mit Tyreek, ich rede nicht vom Menschlichen, sondern vom Sportlichen. Und ohne Tyreek Hill ist das Team definitiv dann schwächer. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass man auch ohne Tyreek Hill einen sehr guten Receiver hat, gerade jetzt mit den beiden Washington, die ja jetzt auch in der Preseason ordentlich abgeliefert haben. Das heißt, Receiver und halt tatsächlich auch die Front 7, das passt. Was uns ganz klar fehlt, ist zum einen, sind 3 Dinge. Uns fehlt die Secondary, da haben wir viel gehen lassen.
Ja.
Uns fehlt zumindest eine mittelmäßige Secondary, weil das ist ganz, ganz schlimm. Wir können natürlich jetzt über unseren Tight End rumreden, aber den sehe ich nicht als entscheidend an. Aber was in der Offense ganz besonders fehlt, ist eine vernünftige O-Line, eine richtig gute O-Line und in meinen Augen ganz massiv, was mir das auch Tua sehr helfen würde, einen Center. Ein richtig guter Center. Und ja, der dritte Punkt wäre halt dann eben ein Quarterback, der auch kreieren könnte. Aber ganz ehrlich, das fehlt zwei Drittel der Liga.
Ja, hast du recht. Uns unter anderem auch. Und da gehe ich bei zwei von drei Punkten bei euch definitiv mit. Also ich mache mir dieselben Gedanken über mein Franchise.
Aber ich weiß ja nicht, ob Danny das anders sieht.
Ja, das interessiert mich jetzt auch.
Also ich gehe definitiv beim Punkt, oder das Erste, was ich im Kopf hatte, war O-Line. Weil ich glaube, es gibt kaum eine Position, wo wir seit ungelogen, glaube ich, 3 oder 4 Jahren immer wieder reden, dass wir da Verbesserung brauchen. Und wir sehen es ja auch an den Zahlen. Also wir hatten sehr lange einfach eine Bottom 5 O-Line und haben da vielleicht auch zu lange an Spielern festgehalten oder sie sind sogar immer noch in der Rotation, wobei wir vielleicht sagen, es ist ein Wunder, dass sie noch in der NFL spielen. Ich sag jetzt mal Eichenberg als Hinweis. Das ist wirklich eine absolute Trauerposition, wo wir irgendwie jahrelang nichts gemacht haben, nicht so richtig, sage ich mal. Dann das Thema mit dem Center, da gebe ich Micho auch recht, weil in dem Moment, wir hatten es ein bisschen, glaube ich, gemerkt, meine Connor Williams, glaube ich, war es, mich jetzt nicht irre,
ja,
der dann aufs, genau, der auf Center umgeschult wurde. Ich meine, ne, er hat diese Position auch nicht unbedingt mega lange irgendwie inne gehabt, aber er war tendenziell doch nicht sonderlich schlecht auf der Position. Ich glaube, das ist aber eben eine Position, die Tua unterstützen muss, weil er teilweise dann doch manchmal auch dazu neigt, an seinen ersten 1-2 Reads irgendwie festzukleben und auch manchmal so Umstellungen nicht zwangsläufig so mitzubekommen, glaube ich. Bin ich auf jeden Fall voll bei mich auf der Seite. Und ja, ich glaube, die Baustelle, die wir uns jetzt mit aufgemacht haben, die wir vielleicht letztes Jahr nicht unbedingt hatten, ist halt das Thema Secondary. Das ist jetzt so ein bisschen, sag ich mal, neu dazugekommen, unter anderem wegen Verletzungen, unter anderem auch, weil man Spieler abgegeben hat, aufgrund der Vertragssituation. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den ich mich noch am meisten weniger Spielermaterial technisch, sondern auch in Richtung Front Office guckend sagen muss, dass wir insbesondere jetzt auch in dieser Offseason ja schon ein bisschen so dieses Thema hatten, wie sieht es mit Vertragsstrukturen aus, die Chris Greer da zusammenzaubert oder zusammensetzt immer wieder, die einen so ein bisschen das Gefühl geben, in Richtung so einer Struktur wie bei den Saints zum Teil so Tendenzen dahin zu haben. Das heißt, ja, sehr lange Verträge, die wir irgendwie sehr lange mitschleppen, die uns halt teilweise ein bisschen handlungsunfähig machen. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, der sich eventuell auch nach dieser Saison vielleicht noch mal ändern könnte, das Thema Front Office bei uns, ja, was noch mit dazu kommt, weswegen vielleicht dann auch der Kader manchmal nicht so ganz so aussieht oder nicht so wünschenswert ist an manchen Positionen, wie wir es gerne hätten. Und ich glaube, das sind einige Punkte, die dazu kommen, weswegen nicht die ganze Liga sagt, oh mein Gott, die Dolphins, wir spielen gegen die Dolphins, wir müssen Angst haben, so ungefähr.
Um das vielleicht auch nochmal ganz klar zu machen, wenn mich nicht alles täuscht, ist Xavier Howard auch immer noch bei uns in den Büchern drin, mit Dead Money zum Beispiel. Und das ist dann dementsprechend heftig. Weitere Fragen, Malte?
Nein, das ist aber wirklich immer wieder schön, weil man so diese Parallelen in dem Moment einfach
aufschreiben kann.
Was hast du gesagt?
Ob ich das so schön finden soll, dass es da Parallelen gibt?
Nein, das meine ich damit nicht. Ich meine einfach nur, dass man fühlt diese innere Verbundenheit in der Verzweiflung. Weißt du, das war damit gemeint. Weil, also ich kann das total verstehen, was Danny gesagt hat, halt teilweise halt, dass man, ich habe so oft dieses Gefühl gehabt, gerade bei uns in Indianapolis, wenn man so Leute bezahlt hat, die es definitiv durch ihre Leistung verdient haben, haben die sich danach gefühlt, zumindest bei uns, zurückgelehnt. Und das waren immer die Leute, von denen Chris Ballard gesagt hat, ich drafte die, weil das High-Character-Guys sind, wo ich genau weiß, so, die bringen immer was auf dem Spielfeld und so und bringen auch was für den Locker-Room und so weiter. Und deswegen, das war gerade so der Moment, wo ich dachte, oh Gott, wir sind nicht alleine. So, ne, das ist, das meine ich mit verbunden sein, weil, ja, das halt wirklich so Sachen sind, mit denen ich mich ja natürlich in Bezug auf mein Franchise auch rumschlage oder drüber nachdenke und, ja, das sind einfach Punkte, wo man sich zumindest so ein bisschen kurze Zeit verbunden fühlt.
So, dann habe ich aber tatsächlich noch eine Frage an dich, Malte.
Gerne doch.
Und zwar, gibt es denn einen Spieler bei Miami, vor dem du Angst hast?
Ein Spieler bei Miami, vor dem ich Angst habe? Da müsste ich mir, glaube ich, euren Roster noch mal richtig präzise angucken.
Okay, also ich kann schon ganz klar sagen, bei euch ganz klar, vor wem habe ich Angst? Jonathan Taylor. Ja, wir sind nicht schlecht in der Run-Defense, unsere Run-Defense ist schon ziemlich gefixt oder so. Aber Jonathan Taylor, einer der besten Runner, auch einer der besten Contact-Runner der Liga. Und dementsprechend glaube ich, dass der uns richtig, richtig wehtun kann. Und es ist halt so, ausgewogenes Spiel, sowohl auf dem Boden als auch durch die Luft, ermöglicht halt dem anderen Teil halt dementsprechend auch zu spielen. Und ich glaube, dass das der Spieler ist, wo ich am ehesten sagen würde, der tut uns am meisten weh. So.
Also, ich gebe eine Antwort, die ist ein bisschen auf die Vergangenheit zu beziehen. Und ich gebe eine Antwort, die ist aktuell, weil ich einfach einen Spieler bei euch jetzt durch einen Trade übersehen habe, einfach durch, weil ich es quasi, ich wusste es noch vor der Aufnahme und jetzt dachte ich wieder so, huh, seit wann spielt denn Minka Fitzpatrick bei euch? Aber jetzt weiß ich es natürlich wieder und das ist einfach einer meiner Lieblingsspieler, einer meiner Lieblings-Safeties. Ich finde es klasse, dass er bei euch ist. Ich mag ihn super gerne und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Spieler, wo man irgendwie weiß, okay, das könnte sehr unangenehm werden, dass man gegen ihn spielt. Das ist meine aktuelle Antwort und jetzt kommt meine Vergangenheitsantwort. Es gab ein Spiel, wo die Indianapolis Colts dabei waren, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln. Und witzigerweise haben sie damals gegen die New England Patriots gespielt und kamen auf die Idee, Sam Ehlinger als Quarterback aufzustellen. Und wir haben damals in einer Halbzeit gegen die New England Patriots, ich glaube, 9 Sacks kassiert und alleine 6 davon gingen auf das Konto von Matthew Judon. Und da er jetzt auch bei euch spielt, wer weiß denn, ob der vielleicht einfach Bock hat, das nochmal zu wiederholen? Ich weiß es nicht. Von daher, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wer weiß, das sind so die Spieler, wie gesagt, einer eher so aus Vergangenheitsgründen und einer aus aktuellen Gründen, vor denen ich Angst habe. Und ich sehe gerade, dass Juju Brents bei euch spielt, unser ehemaliger Cornerback, über den ich schon geredet habe. Tja, vielleicht hat der ja auch Bock, uns richtig weh zu tun, weil wir ihn gecuttet haben nach so kurzer Zeit und ihm einfach quasi gesagt haben, dass er, glaube ich, nicht mehr in unser System passt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der sagt, euch werde ich es jetzt mal so richtig schön zeigen. Von daher, das sind, glaube ich, schon drei Namen, die haben es, glaube ich, ein bisschen in sich in Bezug auf das Spiel.
Danny, hast du noch einen Spieler, den du besonders von den Colts erwähnen möchtest? Oder einen von uns, den du besonders erwähnen möchtest?
ich glaube, insbesondere in der Offense mit Jonathan Taylor hast du, glaube ich, schon alles zugesagt. Wie gesagt, ich persönlich habe es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, wo ich ein bisschen Sorge habe, dass da vielleicht wieder Career-High Stats kommen gefühlt, weil er gegen sein Ex-Team spielt, wäre halt Xavien Howard, was ich nicht hoffe. Aber ja, wir kennen das ja, Ex-Player gegen uns ist schon meistens schwierig, sage ich mal.
Okay, ich habe euch jetzt auch genug Zeit gegeben, dass ihr euch alle einmal den Roster der anderen angucken solltet. Und da ich 2 Spieler zur Auswahl habe, Danny, welchen Spieler der Colts und jetzt unabhängig von der Gehaltsstruktur hättest du gerne bei uns?
Also ich habe zwischen 2 geschwankt. Ich glaube, wir haben lange über ihn vor kurzem in diesem letzten Punkt schon sehr viel über ihn gesprochen. Das eine wäre halt Taylor gewesen, das andere, und den würde ich in dem Moment tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen aus der deutschen, vielleicht manchmal deutschen Fanbrille, aber auch einfach aufgrund der Tatsache, dass uns die O-Line immer noch so ein Dorn im Auge ist, würde ich in dem Fall Bernhard Reimann, glaube ich, ganz gerne bei uns sehen. Zum einen eben, vom Alter her noch nicht noch relativ jung verhältnismäßig und zum anderen eben, um unsere O-Line einfach dann doch mal endlich auf vielleicht ein Level zu bringen, was deutlich noch mal besser ist als das, was wir bisher kennen.
Ja, Malte, hast du auch einen Spieler gefunden, den du gerne von den Dolphins zu euch transferieren würdest?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein riesen Fan von Minka Fitzpatrick bin, da ich das aber nicht nochmal wiederholen möchte und auch bekannt ist ja schon, dass ich den richtig gut finde, hätte ich gerne Jalen Waddle.
Gut, ich sag mal, kriegst du nicht.
Das wundert mich jetzt nicht, aber ich bin auch irgendwie dagegen, euch Bernhard Reimann zuzugeben, ob du es glaubst oder nicht.
Dann gibt's meinen Pick, weil Bernhard Reimann wäre einer meiner beiden Picks gewesen. Mein zweiter Pick ist Quentin Nelson.
Wer ist dein zweiter Pick?
Nelson.
Ach ja, ja, klar. Ja.
O-Line und das soll dementsprechend uns dementsprechend nach vorne bringen. Ich glaube, das wird tatsächlich höchst spannend. Und deswegen fange ich diesmal auch an zu tippen. Ich tippe auf einen Sieg für Miami. Natürlich, was soll ich sonst tun? Es ist das Eröffnungsspiel und ich will es so. Ein Sieg für Miami und zwar mit 4 Punkten. Also relativ knapp. Malte, was glaubst du?
Ja, ich denke nach wie vor, dass es ein sehr enges Spiel wird. Ich habe in unserem eigenen Podcast angedeutet, dass ich aufgrund dieses Setzen auf den kurzfristigen Erfolg den Colts so böse bin, dass ich es echt gut finden würde, wenn sie mit dieser Methode so richtig auf die Schnauze fallen würden, um dann halt im nächsten Draft vielleicht wirklich mal mit der eingenommenen eigenen Medizin die Lektion endlich gelernt zu haben, um dann einen jungen Quarterback dauerhaft aufzubauen. Das setzt allerdings voraus, dass man die 50-50-Spiele verliert und die Dolphins sind für mich ein 50-50-Spiel. Kann in beide Richtungen ausgehen. Ich sage mal, die Dolphins gewinnen mit 3 Punkten, Field Goal.
Okay, ist notiert. Danny.
Ja, also ich glaube, ehrlicherweise was anderes als einen Sieg für die Dolphins sich zu wünschen, kann ich fast nicht nach außen hin vertreten. Von daher glaube ich auch, dass wir gewinnen. Ich glaube auch, dass es ein enges Spiel wird. Also ich bin auch eher so bei 3 Punkten für die Dolphins und hoffe in dem Moment halt, dass leider eure 12-Jahre-Streak mit dem Eröffnungsgame in dem Fall so eine Statistik ist, die nicht fällt und dementsprechend so ein bisschen die Punkte bei uns bleiben.
Dazu kann ich euch noch einen Punkt geben, der euch garantiert Hoffnung macht. Ich hab eine nicht Statistik gefunden, das wäre falsch zu sagen, aber ich habe einen Post gefunden, nachdem klar war, dass Daniel Jones der Starting Quarterback der Colts wird. Und da ging es darum, um die letzten 2 Eröffnungsspiele von Daniel Jones. Habt ihr den Post zufällig auch gesehen?
Nee, also ich nicht.
Okay. Ich kann euch mal kurz mit auf die Reise nehmen. Also, 2023 hat Daniel Jones als Starting Quarterback der Giants gegen die Dallas Cowboys gespielt. Könnt ihr mal ins Blaue raten, wie das ausging?
Also normalerweise hätte ich sogar gesagt, von wegen gegen die Dallas Cowboys, dass Daniel Jones das Spiel tatsächlich sogar knapp gewonnen hat.
Okay.
Aber wenn du sagst, von wegen es spricht gegen uns, ja, dann werden sie es wohl deutlich verloren haben, die Giants.
Was sagst du, Danny?
Ich glaube, das hat er ganz klassisch in den Sand gesetzt.
Das würde man so sagen. Er hat am Schluss 104 Passyards gehabt, 2 Interceptions und ein Quarterback-Rating von 32,4. Das Spiel ging 40-0 verloren. Das war 2023. So, dann hatte er 2024 noch ein Auftaktspiel, wieder als Starting QB der New York Giants. Diesmal gegen die Minnesota Vikings. Wie glaubt ihr, lief das ab?
Ja, dann wird das so ähnlich ausgegangen sein, ne? Wahrscheinlich auch ein sehr schlechtes Quarterback-Rating und Jones hat nicht gut gespielt.
Da liegst du komplett richtig mit. Das Quarterback-Rating war etwas besser als 2023, nämlich um 10 Punkte besser. Er hatte ein Quarterback-Rating von 44,3, hatte 2 Interceptions, insgesamt 186 Passing Yards und das Spiel ging 28-6 verloren. Also das gebe ich euch und den Dolphins-Fans nochmal mit auf die Reise. Es könnte vielleicht weiter so gehen mit der Erfolgsgeschichte von Daniel Jones. Wer weiß.
Wie gesagt, würde mich nicht stören.
Ja, glaube ich dir.
So, Gibt es noch etwas, was einer von euch sagen möchte?
Eigentlich nicht. Ist
das nicht der Fall. Das ist immer dieses Klassische, was man als Lehrer lernt, was man niemals tun sollte.
Ja.
Eine Frage auf diese Art und Weise stellen, habe ich jetzt trotzdem getan.
Zu offen.
Ja, nicht zu offen, nein, eigentlich sogar zugeschlossen.
Ja, okay.
Vielleicht. Ich glaube, nach dem Motto, wenn ich frage, haben das alle verstanden?
Ja.
Dann zeigt keiner auf.
Ja, richtig.
So, ne? So ein Klassiker, den man eigentlich nicht machen soll. Gut, ja. Aber dann mache ich hier den Deckel drauf. Ja, folgt uns und Malte und seinem Podcast For the Shows in allen sozialen Medien. Lasst ein bisschen Liebe da. Freut euch auf ein schönes Spiel. Endlich wieder Football. In dem Sinne, Fins ab.